Salü und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Politify. Mein Name ist Felix Gehm und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euch einen Einblick in die Routinen, Tricks, Denkweisen und Habits von Experten und Vordenkern aller möglichen Fachgebiete zu liefern. Wenn ich von Experten und Vordenkern spreche, dann erfüllt mein Gast in dieser Folge wirklich alle Anforderungen. Er ist Chief Development Officer und Chief Visionary Officer von Prosegur, einer der führenden Sicherheitsdienstleister weltweit mit über 175.000 Mitarbeitern auf 5 Kontinenten. Er ist unter anderem Mitglied der Plattform Lernende Systeme, die die deutsche Bundesregierung bezüglich künstlicher Intelligenz berät, sowie das Royal Institute of International Affairs Chatham House, einem der wichtigsten Thinktanks der Welt. Er wird vom Focus Magazin als einer der KI-Experten in Deutschland geführt. Außerdem ist er Autor, Keynote-Speaker, international ausgezeichneter NGO-Gründer und Spezialist im Bereich Unternehmensentwicklung und Transformation sowie internationaler Diplomatie. Und als wäre das noch nicht genug, die Taito Tech Powerlist hat ihn in 2020 als einen der 50 einflussreichsten Personen der Tech-Szene in Deutschland gekürt. Hört sich fast danach an, als hätte ich gerade 5 Menschenleben beschrieben, oder? Dahinter steckt aber nur eine Person, und zwar none other than Jochen Werne. Jochen, willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Herzlichen Dank, Felix, und vielen Dank für die Einladung.
Ich will auch direkt zur Sache kommen. Wenn man über digitale Transformation spricht, dann denken die meisten erstmal an künstliche Intelligenz. Was bedeutet digitale Transformation für dich, der ja sehr viel in dem Thema beruflich, aber auch privat unterwegs ist und sehr viel Arbeit und Zeit da reinsteckt, andere und sich selber in diesem Thema weiterzubilden und seine Meinung zu teilen?
Das ist spannend, wenn du sagst, die meisten denken an künstliche Intelligenz. Ich habe immer das Gefühl, jeder definiert das so ein bisschen für sich. Manche denken gar nicht großartig drüber nach, sondern es passiert einfach in ihrem Leben. Und zwar ist genau das vielleicht Transformation, von einer Stufe zur nächsten zu gehen. Und ich bin immer ein großer Freund von geschichtlichen Themen. Wir sind damals, wir, das heißt du und ich und die anderen, glaube ich, die jetzt hier zuhören, waren nicht dabei, als wir vom Pferd zum Automobil übergegangen sind. Aber auch das war eine Art Transformation, die, ehrlich gesagt, wahrscheinlich gar nicht so wehgetan hat. Ich mache immer dieses Beispiel, in der Statistik in New York wurde gesagt, wenn es so weitergeht mit den Pferden und den immer mehr Verkehr durch Pferde, dann würde New York 3 Meter in Pferdeäpfel stehen innerhalb von einem Jahr oder 2 Jahren oder so irgendwas. Und somit ist das, was wir heute, quasi der Verbrennungsmotor, wo wir sagen, oh, umweltschutztechnisch Problem, war damals umweltschutztechnisch perfekt. Und natürlich kam es zu vielen Unfällen, kam es zu vielen Dingen, die man vorher nicht kannte. Und ich glaube, bei der digitalen Transformation ist es einfach, es begann, also 30 Jahre oder sogar 40, 50 Jahre von jetzt an. Und es fing langsam an, dass wir Modelle entwickelt haben, dass wir Dinge nicht nur administrativ mit Papier und Bleistift machen können, sondern einfach auch computerbasiert, rechenbasiert. Und so fing diese Evolution an. Viele sehen darin Digital Revolution, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine Evolution, die immer größere Fahrt aufnimmt und nimmt deshalb Fahrt auf, weil wir natürlich technologisch immer besser werden und der Fortschritt deshalb weitergeht. Das ist für mich digitale Transformation. Ganz einfach eine Evolution in Technologie, wie wir sie natürlich auch in verschiedenen anderen Stufen gesehen haben. Von der ersten, zweiten, dritten, vierten industriellen Revolution haben wir ja. Hier ist eine digitale, nicht Revolution, sondern meiner Meinung nach Evolution, die wir hier sehen. Das ist das eine. Zum Zweiten haben, und das war spannend, ich war letzte Woche bei einem Institut für einem Experteninterview der Zeitschrift Geldinstitute. Da ging es um Process Mining. Und die Moderatorin hat gesagt, ja, zu den Experten, die in dieser Runde waren, die meisten davon Banker oder Digitalexperten, es ist ja sehr gut, dass jetzt bei allen Instituten die digitale Transformation perfekt vollzogen wurde. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. da fragte ich so, es war ein Video-Interview, dass ich nicht ganz daran glaube, dass bei allen das so vollzogen wird. Weil da gehört mehr dazu. Zur Transformation, diese zwei Worte, gehört dazu, dass wir Prozesse umstellen, dass wir Businessmodelle hinterfragen. Und wenn wir hier zu Prosegur kommen, beispielsweise meinem jetzigen Arbeitgeber, wo ich die große Aufgabe habe und das große Vergnügen, eine traditionelle Branche wie klassische Bargeldverkehr, Payment, wo viele sagen, ja, gibt's ja bald nicht mehr, was soll das, zu transformieren. Ich glaube, das sind die spannenden Aufgaben, vor denen wir stehen. Wir sind selber in der Automobilindustrie, wo ein Antrieb durch einen anderen Antrieb ersetzt wird. Wird die Mobilität ersetzt? Nein. Genauso Bezahlung. Wird Bezahlung ersetzt? Nein, weil es nichts anderes ist als im Endeffekt der Austausch von Gütern, der viel einfacher ist über ein Medium, ob das nun nachher Bargeld heißt, ob es Krypto heißt, ob es ein Mix von allem ist. Das ist genau die Aufgabe hier, etwas zu machen, etwas zu sehen. Und ich glaube, das ist, wenn man digitale Transformation anschaut, fängt alles beim Geschäftsmodell an und dann natürlich auch alles bei allen anderen Themen wie besseren Prozessen, anderen Prozessen vor allem. Wir dürfen nicht hingehen und die Prozesse so lassen, wie sie sind und einfach digitalisieren. Aber das ist ein alter Hut, da lächeln wir schon alle drüber, weil wir 700 Mal bei Konferenzen gehört haben. Aber das ist das, was wir voranbringen müssen. Ein neues Geschäftsmodell, neue Ideen und zu schauen, wie der Kunde, das klingt immer so abstrakt, der Kunde, ich bin Kunde, wie ich es gerne am liebsten hätte und wie mir das am einfachsten ist. Und hier dürfen wir eins nicht vergessen. Viele hängen an ihren alten Gewohnheiten und werden die in ihrem Leben nie aufgeben. Und die Frage ist, wenn ich etwas begeistern, muss ich wirklich auch Vorteile da bringen und es einfach erkenntlich und wissentlich machen. Heute fragt niemand mehr dieses, was ein Smartphone ist oder was WhatsApp ist oder ähnliches. Und es hat auch keine Bewandtnis, wie alt jemand ist. Wenn ich ihm einen Vorteil bringe, dann habe ich mein digitales Geschäftsmodell, respektive diese Transformation, gut gemacht, wenn jeder das nutzt. Also das ist für mich die digitale Transformation zusammengefasst. Eine Evolution, die den technischen Fortschritt nutzt und uns in eine neue ökonomische Zukunft bringt.
Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Und du hast gerade eine Sache angeschnitten, die ich gerne nochmal ausführen würde. Und zwar ist Prosegur als Sicherheitsdienstleister für Geldtransport und Co. in einem eher traditionellen Geschäftsbereich tätig. Daraus kann in Zukunft, genauso wie du gesagt hast, natürlich ein Mix werden mit verschiedenen Assets, auch digitalen Assets. Dennoch, wenn wir jetzt von dem traditionellen Geschäftsbereich ausgehen, was sind in solchen Geschäftsbereichen deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, wenn es um digitale Transformation geht?
Ich bin viel gefragt worden, Jochen, du als Digitalexperte, du gehst jetzt zu Prosegur, von einer innovativen kleinen Privatbank zu einem Marktführer in einem, wie du sagst, traditionellen Geschäftsfeld, Bargeld. Und ich habe mir oft diese Frage gestellt, warum wird mir die Frage gestellt? Weil als ich dorthin gewechselt bin, habe ich mir die Frage nicht gestellt. Warum habe ich sie mir nicht gestellt? Aus zwei Gründen. Erstens, die Aufgabe, ein Unternehmen mit über 4.000 Menschen mitgestalten zu dürfen, um mitgestalten zu dürfen, dass man nicht nur Marktführer bleibt in einem Feld, sondern diese Marktführerschaft vielleicht ausbaut durch neue Produkte, durch neue Geschäftsfelder, ist eine der spannendsten Aufgaben, die es gibt. Neues Business hochzuziehen, ein Startup zu machen und so weiter, ist anstrengend und die Startup-Zeiten sind auch anstrengend, aber Transformation, wer das mal gemacht hat, und Gewohnheiten, alte Gewohnheiten, im alten Gewohnheit, durch Gewohnheiten versetzten Geschäft zu verändern, ist nochmal eine ganz andere Sache und macht sehr viel Spaß. Ist aber nichts für Leute, die sagen, ja, also ich sage jetzt einfach etwas und dann wird es gemacht, weil es passiert nicht. Ich erzähle immer die Geschichte von Kodak. Kodak ist so Weltmarktführer in Film gewesen und ja gut, dann kurz vor der Pleite gestanden. Wie konnte das passieren innerhalb von kurzer Zeit? Und was sich die Leute immer erzählen, ist, dass Kodak deshalb pleite gegangen sind, weil sie zu arrogant waren. Sie haben sich nicht auf Digitales eingelassen und haben gedacht, sie können immer alles so weitermachen, analog, wie es bisher war, als Marktführer. Die Antwort ist, das ist nicht wahr. Das ist eine Geschichte, die einfach zu erzählen ist und würde ja auch so toll da reinpassen, die aber nicht wahr ist. Kodak, wer sich mit der Geschichte mal beschäftigen will, wird sehen, dass zu ihren Hochzeiten den innovativsten, damals innovativsten CEO namens Fisher geholt haben von einem anderen Unternehmen, was damals im Thema Mobile am innovativsten war, Motorola. Und auch Motorola geht es nicht mehr so gut, wie es ihnen mal irgendwann gegangen ist. Das heißt, wir sehen die Volatilität oder die Geschwindigkeit, die einfach zunimmt, wie man agieren muss in Märkten. Das heißt, man hat eine gute Chance, ganz schnell hochzukommen, man hat eine gute Chance, auch ganz schnell wieder weg zu sein. Und wir haben das Thema gehabt bei Nokia oder Sony Ericsson oder Ericsson damals. Und es scheint, dass diese Firmen jetzt mit 5G wieder zurückkommen. Sie hatten eine Hochzeit, dann wieder ein Downturn und jetzt kommen sie wieder hoch. Wir haben brutale Transformation gesehen, wenn wir Mannesmann anschauen. Mannesmann war einer der größten Röhrenproduzenten und ist dann plötzlich auf Mobilfunk umgestiegen. Mannesmann Mobilfunk, nachher Vodafone. Das heißt, diese Transformationsgeschichten gibt es. Und auf was man aufpassen muss, wenn man Transformation leitet, respektive wenn man mit, wie wir bei Prosegur haben, tolle Menschen an seiner Seite hat, die jeden Tag Unglaubliches leisten, dass man dorthin gehen muss und sie mitnehmen in dieser Transformation. Ich kann nicht jeden mitnehmen, das ist schwierig. Ich muss Nischen finden und muss dann die Leute davon überzeugen, mitzugehen, diesen neuen Weg oder einen neuen Weg mitzugehen, der wie alle neue Wege, alle, niemand gibt dir eine Garantie für einen neuen Weg. Und das ist das Spannende und das ist das Schöne zu sehen, und zu machen. Und ich glaube, wir fangen an und solche Transformation beginnt man idealerweise in den Prozessketten. Und wenn man die Prozesskette anschaut, die wir haben, wir sind Marktführer mit über 40% des gesamten Volumens an Bargeldhandling. Das heißt, jeden zweiten Euro, den du in deiner Tasche hast, haben wir mal in der Hand gehabt. Haben sie ihn gezählt, haben ihn zum Geldautomaten gehorcht, was du abgeholt hast oder beim Retailer wieder eingesammelt. Das muss man sich vorstellen. Prosegur weltweit transportiert 550 Milliarden Euro pro Jahr in physischem Geld. Das ist anders als ein Treasurer bei der Bank, der auf den Knopf drückt und dann sagt, es geht von A nach B. Das heißt hier, diesen Bargeldprozess, den du dir vorstellen kannst, von wegen von der Bundesbank das Geld holen, bestellen, irgendwo hinfahren, zählen, wieder Kassetten bestücken, etc., etc., bis es dann wieder zurückgeht, ist sehr, sehr aufwendig. Ist immer mit Sicherheit, Sicherheitsaspekten gespickt. Und eine der Aufgaben hier, digitale Transformation, ist, solche Sachen natürlich optimaler zu gestalten. Beispielsweise, früher war es so, dass Einzelhändler, wenn du, vollkommen egal, wenn du, ob du jetzt Edeka bist oder ob du einfach einen kleinen Lotto-Totto-Laden hast und du nimmst Bargeld an, was machst du damit? Du packst ihn in irgendeinen Safe, in irgendeinen Tresor und irgendwann bringst du ihn vielleicht zur Bank oder ähnliches und oder schickst ihn zu Ubi. Dort ist immer Bürgersteigrisiko. Der ist natürlich gefährdet, während er das macht. Dann bekommt die Bank das Geld. Du gibst es dort am Schalter ab, packst es in den Recycler oder in den Einzahlautomaten in der Bank. Auch das, die Bank will das gar nicht mehr haben, weil die Bank baut momentan Filialen ab. Das heißt, die Frage ist, kann ich nicht hingehen und beispielsweise dir einen smarten Tresor geben, bedeutet, der erkennt, wie viel Geld ihr eingeschmissen hast. Und wir kommen dann, sobald das Versicherungslimit erreicht ist, und holen das Geld nicht bei der Bank ab oder sonst irgendwas, sondern holen es direkt bei dir ab und machen dir ein neues Ding, damit du keine Arbeit hast. Das ist Verkürzung der Wertschöpfungskette hier. Und es ist darüber hinaus auch noch sicherer für den Kunden. Ganz klar. Und preiseffizienter etc. Das ist ganz wichtig. Das nächste ist, dasselbe ist natürlich auch für Banken. Für Banken wird Bargeld immer mehr Non-Core-Business. Bedeutet nicht, dass sie es nicht den Kunden zur Verfügung stellen müssen. Aber es ist mehr ein Cost-Center für sie, anstatt dass es ein Profit-Center ist. Bedeutet, wer ist der größte wer hat den größten Anteil in dieser Wertschöpfungskette? Das haben wir als Prosigo. Das heißt, wenn wir das digital zur Verfügung stellen können, wir machen alles und die Bank behält zwar noch das Geld im Tresor oder in Geldautomaten und so weiter, dann haben sie die Wertschöpfung maximal verkürzt und maximal günstiger gemacht und können trotzdem ihren Kunden noch die Dienstleistung bieten. Also das sind so Themen, wo wir sehen, jetzt in dem ersten Schritt, im zweiten Schritt darf ich eines nicht vergessen. Bargeld und Buchgeld, das sind ja so die zwei Varianten, die es gibt. Es geht immer um Geld. Bargeld und Buchgeld haben unterschiedliche oder gleiche und unterschiedliche Charakteristiken. Das eine, was gleich ist, ist, es hat eine Bezahlfunktion. Punkt. Interessanterweise könnte man Bargeld als die älteste Instant-Payment-Methode der Welt bezeichnen. Ich gebe es dir, zack, du hast es. More instant can't be. Das andere ist allerdings natürlich, oh ja, aber ich kann so schlecht im Internet mit Bargeld bezahlen, wenn ich mir bei Amazon was kaufe. Stimmt, das ist natürlich auch so. Das ist ein ganz normaler und klassischer Trend, dass das Payment mit Bargeld abnehmen wird, weil natürlich anderes, wie beispielsweise Internetverkauf, zunimmt. Ganz normal. Die Pandemie, jede Krise ist nichts anderes als ein Beschleuniger von Trends. Was wiederum bedeutet, dass wir natürlich auch in der Bargeldlogistik wird das auf einem niedrigen Trendlevel nachher weitergehen und abnehmend sein, was normal ist, weil andere Geschäftsmodelle dazukommen. Was allerdings nichts Schlimmes ist. Wir müssen uns diesen Trends anpassen und müssen schauen, was wir dazu bringen können. Jetzt hat Bargeld aber auch Eigenschaften wie eine Wertaufbewahrungsfunktion, kann ich sagen, okay, hat Buchgeld doch auch. Richtig. Nur wenn ich meine Wertaufbewahrungsfunktion momentan als Bank oder als Corporate oder als High Net Worth Individual bei einer Bank ausübe, dann könnte ich sagen, okay, lege ich das Girokonto, du darfst es behalten und etwas drauf machen, liebe Bank. Aber es ist momentan so, dass ich Negativzinsen bezahle. Eine vollkommen absurde Situation. Normalerweise ist ja der Zins Preis für Geld. Bedeutet, ich leihe dir was, Felix, und ich hätte gerne dasselbe, bloß ein bisschen mehr dazu zurück. Weil ich gehe ein gewisses Risiko, ich weiß nicht, ob du das wieder zurückbezahlst. Heute ist es so, dass so viel Geld vorhanden ist, Liquidität vorhanden ist, dass die Zinsen negativ sind. Die Banken zahlen Negativzinsen an die EZB, minus 0,5% momentan, und geben die natürlich an die Corporates weiter. Das heißt, wer Liquidität hat, schaut in die Röhre im Moment. Und ich war früher Treasurer in einer Bank und da war das noch so, dass man wirklich die besten Stückchen rausgesucht hat. Mehr als 50% unseres Vermögens beim deutschen Privatkunden liegen Liquidität. Bedeutet zum Schluss, dass es nicht verzinstes Geld, wo ich eigentlich gerne, dass sie das vermehrt und dann für meine Altersvorsorge sonst irgendwas da ist. Das vermehrt sich allerdings momentan nicht. Und das ist sicherlich ein Problem. Da haben wir beispielsweise, und das ist ein anderes Ding, warum Bargeld eigentlich wichtig ist, ich hätte gern die Wahlfreiheit. Bedeutet, wenn mir irgendjemand auf mein Buchgeld, was ich auf der Bank habe, plötzlich Negativzinsen gibt oder ich kann das auch einfach besteuern oder. Da hätte ich gern die Freiheit, wirklich selber zu entscheiden, was ich damit mache. Wenn ich jetzt banalerweise gesagt das Geld unter das Kopfkissen legen würde, was hoffentlich niemand macht, das ist nicht recommendable, wenn wir hier in einem Podcast sind, weil man gefährdet sich selbst damit und es kann auch in 3 Sekunden wieder weg sein. Das heißt, einfach nur Bargeld in irgendeinen Tresor irgendwo ohne Sicherheitskonzept zu legen, bringt auch nichts. Wenn ich sage, jawohl, ich lege es mir das Kopfkissen und spare minus 0,5%, das Risiko, was ich dagegen stehen habe, ist hoch. Wenn ich es allerdings in eine Hochsicherheitsanlage beispielsweise packe, dann muss ich fragen, okay, wie teuer ist es, dass es versichert ist und so weiter. Und es ist eine Alternative zur sonst nicht vorhandenen Alternative, wenn es nur noch Buchgeld geben würde. Das ist auch ein Geschäftsmodell, was wir beispielsweise anbieten, wo wir sagen, okay, wenn jemand sein Geld verwahren will und sicher verwahren will, dann machen wir das. Auch im kleinen und im großen Stil. Und so geht es nicht nur um Geld, beispielsweise digitale Transformation. Wenn wir schon Werte verwahren, wir verwahren unter anderem Precious Metals, also Gold, Silber, Platin und ähnliche Sachen, Wir verwahren aber jetzt auch, sind dabei, eine Crypto-Custodian-Lizenz zu bekommen. Das heißt, wir kombinieren sowohl digitale Sicherheit mit physischer Sicherheit, weil in dem Cold Wallet, den wir haben, den werden wir in unsere haben wir in unseren Hochsicherheitsanlagen. Das heißt, es reicht nicht nur, dass du den quasi den Key für den Crypto Wallet verloren hast, damit dein Geld weg ist, sondern im Endeffekt idealerweise hast du das. Aber wenn man dich bedroht oder dass sonst was passiert, dann musst du immer noch durch Sicherheitsfeatures bei uns durch, dass du dorthin kommst. Und da kombinieren physische und digitale Sicherheit jetzt schon. Das ist Transformation. Das ist die große Chance für Unternehmen, wo du sagst, oh Moment, ihr seid doch in einem traditionellen Geschäftsfeld. Und vielleicht konnte ich ein bisschen erläutern, dass dieses traditionelle Geschäftsfeld sich massiv jetzt schon wandelt. Und es macht unglaublich viel Spaß, das treiben zu dürfen.
Das hört sich auch ganz danach an. Ich finde das sehr, sehr interessant, was du am Anfang gesagt hast, über das Konzept eines digitalen Tresors, weil ihr an der Stelle einen Mittelmann aus der Wertschöpfungskette abzieht. Es muss sich also jemand nicht mehr darum kümmern, weil das von euch erledigt wird. Und ich finde das so spannend, weil das selbst in eurem, in Anführungszeichen, traditionellen Geschäftsbereich ein Trend ist, den ich schon an vielen, vielen anderen Stellen beobachtet habe. Bestes Beispiel ist Shopify, eine Plattform, die in letzter Zeit durch die Decke gegangen ist und im Prinzip anderen Menschen einfach nur erlaubt, ihren eigenen Shop aufzubauen und ein Produkt zu verkaufen. Dafür gab es auch ganz, ganz lange einen Mittelmann. Und das Interessante daran ist, dass für mich gerade an der Stelle der Trend auch vor eurem Geschäftsbereich nicht Halt macht, dass der Trend auch euch betrifft und dass dieser Trend dafür sorgt, dass auch ihr diesen Mittelmann in der Wertschöpfungskette entfernt.
Das ist kein neuer Trend, Felix. Wenn du dir anschaust in den verschiedenen Zeiten, ich weiß nicht, ob der Lee Iacocca noch was sagt, war Einkaufsmanager bei, ich glaube bei General Motors, aber bitte das nochmal überprüfen. Aber er gilt so als Ikone dafür, dass er Just-in-Time eingeführt hat in der Automobilbranche. Er war ein unglaublich harter Manager, der von seinen Zulieferern unglaublich viel verlangt hat. Früher war es so, dass Zulieferer einfach Teile für Automobile produziert haben, auf Lager gelegt haben, dann wurden sie mit dem LKW irgendwo hingefahren, ans Produktionswerk, dort ans Band gebracht und so weiter. Das Band gibt es ja schon seit Henry Fords Zeiten. Was wurde dann dort gemacht? Etwas, was eigentlich für unmöglich gehalten wurde. Die Zulieferer wurden mit ihrer Produktion ans Band der Automobilhersteller gezwungen. Anders kann man es nicht sagen. Sonst sind die Aufträge verloren. Das heißt, auch hier die Wertschöpfungskette verkürzt. Jemand hat sich gesagt, warum musst du denn das irgendwo in Italien produzieren und dann hier nach Deutschland fahren und so weiter und dann sagst du mir, ich muss ein teures Lager bezahlen und sonst was. Will ich nicht mehr. Ich mache quasi mein Problem zu deinem Problem. Ansonsten nehme ich denjenigen, der es mir macht in kurzer Zeit. Oftmals ist sowas natürlich, man kann es auf zwei unterschiedliche Arten und Weise, partnerschaftlich oder man kann es auf die harte Art und Weise machen, wie es sehr Lee Iacocca gemacht hat. Ich sehe das in der, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, in der digitalen Transformation oder Shopify, dort sind keine großen Werte, also nichts Komplexes, was bis jetzt besteht, da wird ja kein Automobil produziert oder sonst irgendwas. Aber es wird eine neue Software entwickelt oder eine neue Idee entwickelt und es wird plötzlich etwas rausgenommen. Und natürlich schaut sich der Marktführer oder die Marktführer das an und sagen, oh my goodness, jetzt müssen wir es ändern. Und dann muss man hier natürlich auch schauen, wie viel Marktmacht jemand hat. Ansonsten kann ich das ja gerne für 3,20 Euro oder 3,2 Milliarden irgendwohin verkaufen. Wir sehen das ja beispielsweise sehr unglaublich, was für Modelle entstehen auf traditionelle Modelle, die plötzlich einen unglaublichen Marktwert haben. Nur Flaschenpost.de, glaube ich, heißt sie. Normaler Getränkehändler und Getränkelieferant hat sich gut aufgebaut, hat das viel digital gemacht und ist, glaube ich, von Oetker jetzt für 1 Milliarde gekauft worden. Und ein Mix aus digitalen Geschäftsmodellen. Lieferandos dieser Welt und so weiter. Also sehr spannend.
Ja, super spannend. Was ich auch sehr interessant finde, ist deine Herangehensweise. Du stehst vor einer riesigen Herausforderung und packst sie an, es macht dir Spaß und du gehst sogar noch darin auf. Ich folge dir ja auf LinkedIn und vielen anderen Plattformen und ich finde es immer super spannend, was du dort immer teilst. Und ich finde, es kommt rüber, dass, ich meine, vor dir hatte ich nicht wirklich viel mit Prosegur zu tun. Durch dich ist mir aber erst aufgefallen, wie viel Energie und wie viel Antrieb rund um das Thema Digitalisierung eigentlich hinter dieser Firma steckt. Und das hat mich echt überrascht, weil ich bis dahin auch, wie viele andere, nur die Autos überall habe rumfahren sehen und Geldtransporte mit dem Namen Prosegur verbunden habe. Ich habe gar nicht wirklich weiter daran gedacht, was für eine riesige Herausforderung eigentlich dahinter steckt. Das heißt, du bist unglaublich vielen Leuten und in einem Team mit sehr vielen talentierten Leuten, mit super viel Energie in einem Unternehmen mit einem wahnsinnigen Antrieb. Und in diesem ganzen Thema Energie bist du auch ein sehr großes Vorbild für mich, auch mit deiner Art, an solche Herausforderungen heranzugehen. Ich würde jetzt aber mal behaupten, und damit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dass es nicht jedem so geht. Ich glaube, dass der Großteil der Leute vor so einer Herausforderung zurückschrecken, die Scheuklappen hochgehen und sie sagen, nee, das ist mir zu groß und zu anstrengend und zu unübersichtlich, das will ich nicht. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Soft Skills, wenn es um das Anpacken von so einer Herausforderung geht? Was hilft dir dabei, an so eine Herausforderung ranzugehen und zu sagen, hey, das will ich am liebsten den ganzen Tag machen und gerne auch noch die nächsten Jahre und da habe ich richtig Bock drauf?
Das ist eine gute Frage, Felix, sehr gute Frage. Manchmal könnte man sagen, oder viele Leute sagen einem, ja, du hast ja Glück gehabt, dass du so bist, wie du bist. Glaube ich teilweise, ja, sicherlich. Glück gehört immer wie im Leben dazu. Nur Erfahrung ist eine tolle Sache. Und du weißt, ich habe eine große Leidenschaft. Es liegt in der Seefahrt, NGOs zu gründen und auch verrückte Expeditionen zu machen, wo wir in die Antarktis fahren, in die Arktis mit Schiffen. Und das als ehemaliger Ausbilder für Navigation auf der Gulf Fork, natürlich liegt mir das. Aber ich habe es früher auch nicht. Ich war dann auf einem Schiff und hatte da einen Teilbereich und so weiter. Und irgendwann hast du den Mut und skipperst die Yacht selbst. Und dann sagst du, es geht ja weiter, es kann weitergehen. Was ich mache, bevor ich mich in ein Seegebiet begebe, und das ist vollkommen egal, ob ich in die Arktis, in die Antarktis oder ob ich im Mittelmeer auf eine Expedition gehe, ich stelle mir vor, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Das heißt, du bist in der Arktis rum, du hast Sturm, es ist schlechtes Wetter, irgendwie, du knallst gegen Wal, dein Schiff sinkt innerhalb von kurzer Zeit oder noch schlimmer an Bord, dein Schiff ist in Brand. Und dann bereitest du dich darauf vor, auch nur mental, und sagst, okay, ich müsste jetzt das tun und du kannst weiter überleben. Okay, du bist vorbereitet. Das heißt, die Schwelle, deine Hemmschwelle, vor dieser Herausforderung, vor dieser Sache Angst zu haben, ist niedriger. Das ist die Frage, ist immer, was kann ich erreichen und was würde passieren, wenn ich es nicht mache? Dann wird es jemand anders machen, vielleicht oder nicht. Sicherlich wird es irgendjemand anders. Wird es anders und anders machen. Und ich denke, ich traue mir zu, dass ich das machen kann. Es ist wie in der Seefahrt auch. Natürlich, als ich noch nie in die Arktis gesegelt bin, dachte ich mir immer, wow, was ist das, wie spannend ist das und wie herausfordernd. Und da muss man es mal tun. Es ist hier bei Digitalprojekten, bei allem, immer dasselbe. Und im Endeffekt, was man braucht und was man immer hat und was man immer findet um sie herum, sind gute Leute, die einem helfen, eine Idee voranzubringen und sich umzuschauen. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, was braucht es dafür? Als allererstes, wie immer, Neugierde. Das zweite ist, damit du erfolgreich sein kannst, ich glaube, Begeisterungsfähigkeit. Du musst daran selber glauben, was du da machst. Das dritte ist, und das ist das große Glück, dass ich das habe, für mich, habe ich für mich selber entdeckt, ist Positivität. Und dann muss professionell sein. Ansonsten hilft alles nichts. Du kannst positiv sein, du kannst irgendwas erzählen, aber wenn du die Professionalität hast, das auch umzusetzen, wirst du nirgendwo hinkommen. Wenn du das hast, schaffst du es. Und über deine eigene, dann gehen auch deine eigenen Ängste weg. Also das kann immer sein, dass Menschen Ängste haben und das ist wahrscheinlich, wir reden ja von Transformation. Eine persönliche Entwicklung ist ja auch nichts anderes als eine Transformation. Wir machen heute nicht mehr das, was wir mit 10 gemacht haben, was wir mit 20 gemacht haben und bei mir jetzt auch nicht, was ich mit 30 oder was ich mit 40 gemacht habe. Sondern ich mache es heute anders. Und das ist immer wieder ständige Transformation von sich selbst. Und dann bist du bei den alten Philosophen gelandet. Es ist Goethe, der sagt, das Leben ist ein ständiges Lernen. Und wer daran Spaß hat und immer wieder was Neues entdecken will, world is not enough.
Das ist auch eine Sache, die ich, wenn du es jetzt nicht genannt hättest, genannt hätte, dass du ein unglaublich positiver Mensch bist. Wenn wir jetzt schon bei Goethe und Co. sind und jetzt schon philosophisch werden, dann auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich wundere mich auch überhaupt nicht, wenn du die nicht auf die Schnelle beantworten kannst. Aber kannst du es an irgendetwas festmachen, woher diese Positivität kommt? Kannst du das an irgendetwas in deinem Leben ableiten? Sind das Erfahrungen? Sind das eigene Lektionen, die du gelernt hast? Sind das Wechsel, die gut funktioniert haben? Oder Menschen in deinem Leben? Oder ist das einfach eine Charaktereigenschaft, die sich durch viele, viele kleine eigenen Geschichten während deinem Leben so entwickelt und gebildet haben?
Das ist wieder eine sehr gute Frage. Nein, es gibt nicht dieses eine, an dem ich es festmachen kann. Und ja, ich jetzt auch wieder hier, ich glaube, ich hatte das Glück, dass es Teil der Charaktereigenschaften ist, die dir von jung an gegeben sind, gegeben werden, wenn du dir an Freud anschaust, das Ich, das Über-Ich, das Es, und dass das einfach positiv war. Und ich kann mich an meine Großmutter erinnern, die finde ich heute ein viel größeres Kompliment, damals hatte ich es wahrscheinlich nicht verstanden. Sie sagte mir mal irgendwann, Jochen, das heißt nicht, dass meine Eltern, meine Schwester nicht positiv und nicht fröhlich und lustig sind. Ich liebe sie absolut und sie sind großartig. Aber irgendwie muss ich laut gewesen sein, als ich zu Hause war, weil sie sagte dann, wenn du zu Hause bist, hört man Lachen. Wahrscheinlich lag es nur daran, dass ich laut war oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das ist etwas, muss Freude an Dingen entwickeln. Und Freude an Dingen entwickeln bedeutet doch auch positiv zu irgendwas zu sein. Ich sage oftmals scherzhaft zu den Menschen in meiner Umgebung, ja, ich möchte 140 Jahre alt werden. Was interessant ist, Felix, was mir dann wieder gespiegelt wird, ist, nein, niemals. Was willst du, 140 Jahre alt werden? Ist ja schlimm, ist ja fürchterlich, ist ja schrecklich. Und ich sage nur, Moment, das Leben ist doch toll. Das Leben ist doch spannend. Das ist, natürlich schmeißt es dir Hindernisse vorweg und manchmal denkst du, oh Gott, hätte man noch reifer haben können. Aber wenn ich mein Leben, und davon gehe ich einfach aus, ich lebe ja im Jetzt, so leben kann und Gott sei Dank, ich bin gesund und habe dieses Glück, und kann dann das weiterleben in der Form. Da möchte ich nicht nur 140 werden, da will ich 1000 werden, wenn das möglich ist oder sonst irgendwas. Weil wir leben mit tollen Menschen in diesem Interieur, das ist ganz egal was, zusammen und was will man noch nicht missen. Vielleicht gibt es noch etwas später, was noch besser ist. Aber da sind wir dann in der Spiritualität und ich glaube, das ist nicht Teil dieses Interviews jetzt.
Aber ich glaube, das geht jetzt gerade nicht nur mir so, sondern auch die ein oder der andere haben hier gerade auch ein sehr dickes Lächeln im Gesicht. Also es ist auf jeden Fall ansteckend, wie du davon so erzählst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du 140 Jahre wirst oder wenn die Medizin es zulässt, sogar 1000 Jahre, also zu 100%. Wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, dann wäre das Neugierde, Positivität, Begeisterung an Dingen. Wenn wir mit den drei Eigenschaften mal im Kopf davon ausgehen, du würdest... Das ist jetzt eine sehr abgedroschene Frage, aber ich will sie dir jetzt an der Stelle unbedingt stellen. Es juckt mich ein bisschen in den Fingern. Mal angenommen, du würdest deinem 25-jährigen Ich begegnen oder sagen wir mal einem Young Professional, der kurz davor ist, in den Job zu starten in einer Berufswelt wie heute, die sich unglaublich schnell verändert, in der Jobs, die es heute gibt, die in 2 Jahren schon nicht mehr existieren können. Wenn du so jemandem einen Ratschlag geben könntest bezüglich Soft Skills oder Lebenseinstellung, welcher wäre das?
Ich glaube, das Wort heißt machen. Sei von irgendwas begeistert, egal was das ist. Und mach, setz es um. Sag nicht, ich habe gesehen, dass irgendjemand irgendwas gemacht hat und viel Spaß. Find das, in was du Leidenschaft hast und in das. Wir haben es als Kinder immer gehabt. Als Kinder wollten wir abends nicht nach Hause gehen, wenn es hieß, ja, es wird dunkel, komm jetzt nach Hause zum Abendessen oder sonst irgendwas. Wollten wir nicht. Wir wollten weiterspielen, wir wollten weitermachen, mit unseren Freunden sein und so weiter. Das hat uns angetrieben. Ja, bringt das Mehrwert für die Gesellschaft? Weiß nicht, es bringt Mehrwert für dich selbst. Und da hast du vielleicht irgendwas anderes entwickelt. Du warst sehr gut im Sport und hast das dann weiterentwickelt. Du hast was gefunden, wo du gut darin bist und entwickelst das weiter. Find das, egal was es ist, und find es immer wieder neu und find es neu. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Glaube ich nicht. Und dann mach einfach. Hab keine Angst vor irgendwas. Und start at the top. Denk dir, warum sollst du irgendwas nicht erreichen können? Das Leben zeigt dir dann schon, wie weit du kommst, ganz klar. Wenn ich sage, ich will Elon Musk sein, nein, ich werde nie Elon Musk sein. Er hat Eigenschaften, Charaktereigenschaften, gute wie schlechte, wie ich auch, gute wie schlechte. Was ihn dorthin geführt hat, wo er heute ist. Mein Leben hat mich dorthin geführt, wo ich heute bin, weil ich das gemacht habe, was ich gemacht habe und Dinge nicht gemacht habe, die mich vielleicht hätten weiterbringen können. Aber das ist in Ordnung. Akzeptiere das so. Wenn du was anderes willst, musst du es anders machen. Ich glaube, das sind so der Tipp an Young Professionals. Find etwas, was dich begeistert. Das kann Controlling sein, das kann Revision sein, egal was. Treib das weiter. Und wenn es dir keinen Spaß mehr macht, musst du etwas Neues entwickeln. Und dann wirst du gut darin. Ist übrigens das ist keine Art gedroschene Frage und das ist auch, glaube ich, keine große Erkenntnis, was ich hier weitergebe. Ich habe das mal in einem Interview unter anderem auch gesehen, aber das ist nicht der Grund, warum ich es wiederhole. Ich glaube daran. Das war zwischen, das könnte ich dir nachher nochmal sagen.
Kannst du mir gerne nachher schicken.
Zwischen großen Hedgefondsmanager von Berkshire Hathaway, dem Gründer und reichsten Leute der Welt, und Bill Gates, sind beides gute Freunde. Und die haben vor Studenten auch Q&A-Session gemacht und wurden dann auch von Melly die Frage gestellt, wie sie denn geschafft hätten, so erfolgreich zu sein. Sie möchte auch so erfolgreich sein. Sie studiert aktuell gerade, macht ihren MBA oder BBA in Economics und möchte auch so fahren. Und sie wollte hören, jawohl, du musst nach Yale gehen und dann musst du den Abschluss summa cum laude machen, dann musst du bei einer Hedgefonds Company arbeiten, dann musst du dies und jenes machen und dann musst du. Und im Endeffekt war die Antwort dann, die ihr gegeben wurde, Entschuldigung, ich verstehe die Frage nicht. Sie wiederholt die Frage. Die Antwort, die ihr gegeben wurde, Entschuldigung, wir verstehen die Frage immer noch nicht. Das war natürlich eine Provokation. Das wurde so 3-4 Mal gemacht. Und dann sagt einer zu ihr, Entschuldigung, aber was machen Sie denn aus Leidenschaft? Und sie so, ja, ich freue mich hier an der Universität zu sein, das macht auch ganz viel Spaß und so weiter. Sagt er, nein, was machen Sie aus Leidenschaft? Und dann sagte sie, tanzen. Und plötzlich von einer Sekunde auf die andere fragte die Frage, erzähl mal davon. Dann erzählte das Mädel von, was sie macht im Tanzen. Sie ist in Wettbewerben, sie tanzt Tag und Nacht und bereitet sich vor, extremst professionell. Es war eine andere Person, die plötzlich gesprochen hat. Und die Antwort war, machen Sie genau das. Machen Sie das, wofür Sie genauso viel Leidenschaft haben, wie das, was Sie mir gerade erzählt haben, und Sie werden so viel Erfolg haben. Und das fand ich unglaublich spannend. Also das war eines der tollsten Interviews, die ich jemals gesehen habe.
Den Link zu den Interviews und über alles, über was wir hier so sprechen, natürlich in den Shownotes. Und das finde ich unglaublich interessant und damit hast du auch auf jeden Fall recht. Das hört man einfach. Das hört man auch, wenn du von deinen ganzen Abenteuern in der Arktis oder von der Guy Fawkes oder von deinen Ambitionen in der ganzen Geschichte digitale Transformation und was macht uns eigentlich aus und was müssen wir bewegen. Wenn du davon sprichst, da hast du einen ganz anderen Ton in der Stimme. Und ich kann es auch bei mir aktuell beobachten, mit den ganzen kreativen Projekten, wie zum Beispiel diesem Podcast. Es macht unglaublich Spaß, diese kreative Energie auszuleben, die einem in einem Studium oder einem Job nicht unbedingt ausgelebt werden kann. Auch wenn es Sachen wie Design Thinking und Co. gibt, die du da irgendwie anwendest. Deswegen kann ich das ohne nachzudenken unterschreiben, auch wenn es einem schon immer und immer und immer wieder gesagt wird und man hört es an jeder Stelle. Mach, was dich begeistert, folge deiner Leidenschaft. Aber vielleicht muss man es einfach 1000 Mal hören, damit es irgendwann Klick macht und man es einfach angeht und akzeptiert. Und ich will deine Zeit gar nicht mehr länger in Anspruch nehmen, Jochen. Ich habe am Ende, wie immer, nur noch 2 Rapid-Fire-Questions. Und die erste wäre, welche Einstellung oder Denkweise hat in den letzten Jahren dein Leben am positivsten beeinflusst?
Ich glaube, wir hatten es schon. Das ist nichts anderes, als es davor auch war. Ich glaube, Positivität und noch stärker die Erkenntnis, dass wenn irgendwas passieren soll in meinem Leben, ich dafür verantwortlich bin und niemand anders.
Super gut. Und abschließend, weil ich weiß, dass du genauso wie ich ein super großer Buchfan bist und es genießt, neue Bücher zu entdecken und mindestens genauso gerne, hoffe ich zumindest, Buchempfehlungen gibst. Wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen 2 Bücher empfehlen könntest, welche wären das und warum?
Nehmen wir 3 unterschiedliche Szenarien. Also bitte für alle, die griechischen Philosophen immer wieder mal lesen. Das ist so, so spannend. Aber die möchte ich nicht empfehlen hier. Die sind immer außerhalb des Ganzen. Philosophie ist einfach extrem spannend. Wir hatten es vorher davon, du fragst immer, was macht einen erfolgreich? Und ich glaube auch Selbstreflexion ist eine ganz wichtige Sache. Ich bin ein großer Freund von Erich Fromm, einem der bedeutendsten Psychologen eigentlich des 20. Jahrhunderts. Und er hat ein Buch geschrieben, also ich habe so eine ganze Reihe dort stehen von die Kunst der Liebe und ähnliche Sachen. Aber eins seiner Bücher, er spricht ganz viel über Authentizität, ist so dünn, du würdest es wahrscheinlich in 2 Stunden an einem Nachmittag, schönen Sonntagnachmittag lesen. Ich habe dafür 6 Monate gebraucht. Nicht, weil ich so langsam lese, sondern in diesem Buch, das Authentisch Leben heißt, von Erich Fromm, das kannst du ungefähr alle halbe Seite einmal zur Seite legen und über dein eigenes Leben reflektieren, was dort ist. Und sagst, bin ich wirklich authentisch? Und ich hatte so viele Aha-Momente in diesem Buch, wo ich sage, oh no. Und immer wieder, das hat es so wertvoll für mich gemacht, dieses Buch. Und Büchlein, also wirklich ganz kleines Taschenbuch. Authentisch Leben. Dann ein anderes Buch, wir hatten vorher darüber ganz kurz gesprochen, hätte ich gesagt, es heißt Factfulness, Hans Rosling. Es spielt keine Rolle, ob man dieses Buch nimmt oder ob man sich die Statistiken der UN anschaut, der Weltbank oder sonstiges. Wir, und das ist vielleicht auch so etwas, sind gefühlt dauerhaft in der Krise. Und ich erlebe oftmals Menschen um mich herum, die immer kritisieren, Negativität und sagen, oh Gott, das ist alles so schlimm, alles so böse und so weiter. Diese Bücher zeigen dir in klassischen Statistiken auf, wie wir uns entwickelt haben. Und die Antwort ist nein, nicht. Früher war alles besser. Nein, war es nicht. Früher sind wir an Hunger gestorben in der Gesellschaft. Nicht mehr in der Zeit, die wir kennen, Felix, sondern davor. Nimm mal 200 Jahre zurück. Wenn wir uns anschauen, zu Christi Geburt war die durchschnittliche Lebenserwartung ein bisschen über 30. Also ich wäre längst nicht da und du würdest dich jetzt gerade in den Rest deines Lebens machen. Dann hat sie sich weiterentwickelt und wenn wir uns bis 1911 das Ganze anschauen, in Europa sind wir bei knapp über Anfang mit knapp 40 gewesen. Das war keine große Entwicklung. Heute sind wir bei 80. Das müssen wir uns mal vorstellen. Was ist denn da passiert? Das ist auch Transformation. Das ist der technologische Fortschritt, den wir haben, in Medizin, in allem, was wir haben. Und auch das, kann man sagen, ja gut, aber wir sind jetzt mehr Menschen geworden. Jetzt haben wir fast Milliarden, x Milliarden Menschen auf dem Planeten. Ja gut, wir haben ja gar keinen Platz mehr und wir haben ja alle nicht mehr genug zu essen und zu trinken. Ist nicht wahr. Wenn wir uns den Rise of China jetzt anschauen beispielsweise, enorm, wie eine Volkswirtschaft mit so vielen Menschen sich transformieren kann. Und wenn wir mit dem Fingerzeig auf China gehen, wir können ganz viel darüber diskutieren und du weißt, ich als Mitglied des Chatham House und Gegner Verfechter von Demokratien, von freiheitlichen, offenen Gesellschaften. Natürlich kann man über das chinesische Modell dort diskutieren, kritisieren, wenn man das will oder auch nicht. Nur muss man auch eines sehen, bei aller Kritik, es wurde dort geschafft, innerhalb von 10 Jahren, dass wir die Industrialisierung in 100 Jahren gemacht haben. Auch in einem nicht freien Umfeld. Also das muss man ganz klar sehen. Und wie viele Leute man aus der Armut geholt hat. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man nicht nur sagen, dass quasi Xi Jinping oder die Regierung aus kulturellen Gründen dort gut gesehen wird, sondern auch wirklich, weil etwas aufgebaut wurde. Also das ist das Factfulness. Und es gibt viele andere Bücher in dem Zusammenhang, was es ist. Und ein dritter Teil ist vielleicht ein bisschen in die Ökonomie, auch wieder mit Transformation zu tun, auch mit Geschichte zu tun. Jetzt Reinhard und Rogoff haben das geschrieben. Rogoff ist der Nobelpreisträger unter anderem. This time is different. Dieses Mal ist anders. Kam ein Buch, das kurz nach der Finanzkrise 2008 rauskam und 800 Jahre Finanzgeschichte analysiert. Und wenn wir manchmal auf dem hohen Ross sitzen, vielleicht in Deutschland und sagen, Ma, Italien hat seine Wirtschaft nicht im Griff und die sind ja eigentlich pleite oder Spanien. Und wir leben ja in einer Zeit, die unglaublich von Populismus und von, das ist aber vorher Factfulness, bitte, Fakten und nicht irgendwie Bauchgefühle oder es ist so einfach heute auch zu verifizieren. Das gab es früher nicht. Früher hat man in Bibliotheken laufen müssen, studieren, damit wir irgendwas verifizieren konnten. Heute können wir es googeln, wenn wir eine gute Search machen, dann finden wir auch die richtigen Fakten raus und keine Fake News. Und in diesen 800 Jahren Finanzgeschichte, die analysiert wurden, da wirst du dann sehen, wie oft Deutschland pleite war und schlecht dastand in der Welt, im Gegensatz zu unseren südlichen Nachbarn. Also ich glaube, das ordnet einen auch ein bisschen ein und das führt dann auch zu mehr Offenheit und zu mehr Miteinander, anstatt, und das ist etwas, was ich kritisch sehe an dieser Pandemie, die wir momentan haben. Wir schließen unsere Grenzen, wir igeln uns ein, nicht nur stay at home, deshalb finde ich toll, was du machst mit dem Podcast, weil das Austausch, den wir hier haben, den wir unbedingt brauchen, unbedingt, um eine offene Gesellschaft auch weiterführen zu können. Wir dürfen den anderen nicht als, wie es so manch einer Präsident oder gemacht hat, build a wall. Und der da hinten ist der Böse, der bringt nur ganz schlimme Sachen rein, wie sonst irgendwas. Vollkommen unsinnig, aber das wissen wir alle. Sondern wir brauchen diesen Austausch. Und das ist etwas, was solche Bücher immer wieder mal, wenn man selbst reflektieren ist, beim Erfahrung und sagen, Mensch, wir haben es auch nicht besser gemacht manchmal und deshalb brauchen wir mehr Verständnis und versuchen, Verständnis zu schaffen. Jedes Buch, das das tut, ist hilfreich.
Ja, vielen Dank. Kommt auf jeden Fall alles in die Shownotes. Und abschließend die allerletzte Frage jetzt an der Stelle. Wenn du die ganze Episode zusammenfassen würdest und am Ende zusammenfassend den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt die letzte Stunde mit dabei waren, mit einem Denkanstoß zurück in ihren Tag schicken könntest, Welcher wäre das?
Genießen Sie die Podcasts von dir, Felix, und holen Sie das Beste für sich selbst raus und machen Sie was draus.
Da kann ich an der Stelle nichts mehr hinzufügen. Und dann bleibt mir gar nichts mehr anderes übrig, als dir zu danken, Jochen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und mir raucht, wie nach jedem unserer Gespräche, im positiven Sinne der Kopf. Und ich glaube, so geht es dem einen oder der anderen da draußen auch so. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir das Ganze ein zweites Mal machen können und freue mich schon drauf, das Ganze im gleichen Format mit dir aufzuziehen oder dich vielleicht nach Corona mal wieder in Person zu sehen. Ansonsten bleibt mir leider nichts anderes mehr übrig, als dir zu sagen, Jochen, es war mir eine riesige Freude. Ich hoffe, du hast noch einen schönen restlichen Tag und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Schönen Abend an alle.